Damen und Herren, ich danke ganz herzlich für die Einladung, Herrn Halbritter dafür, dass er mich am Bahnhof abgeholt hat und überhaupt sehr nett war zu mir. Und ich freue mich, dass Sie sich für Wissenschaft interessieren und etwas über Marie Curie hören wollen. Mein Vortrag heißt Die unsichtbare Energie und deshalb habe ich auch keine Präsentation dabei. Also die wesentlichen Gedanken, das Wesentliche ist unsichtbar, das Eigentliche ist immer unsichtbar. Und Sie müssen gewissermaßen sich selbst Ihre Bilder machen. Ich gebe Ihnen nur ein paar Hinweise. Nur, Sie kennen vielleicht den amerikanischen Physiker Richard Feynman. Der hat immer gesagt, wenn Sie sich langweilen während meines Vortrags, dann schauen Sie doch einfach so lange meine Krawatte an. Jetzt habe ich keine Krawatte dabei, weil ich mir dachte, das ist eine Nacht der Wissenschaft. Da tut man die sowieso ab, die Krawatten. Aber ich habe mir gedacht, das war doch eine schöne Vorlesung, die jemand hier gehalten hat. Und wenn Sie sich also langweilen, versuchen Sie, dieses Gesetz der großen Zahlen nachzuvollziehen. Es lohnt sich immer, das Gesetz der großen Zahlen zu kennen. Vor allen Dingen lohnt es sich, große Zahlen zu kennen. Also Milliarden oder so. Millionen ist ja keine große Zahl mehr. Also wenn jetzt in Griechenland oder so verhandelt wird und das Lebensalter, das Alter der Erde, Milliarden Jahre. Also große Zahlen sollte man kennen. Wobei ich immer gerne an dieser Stelle einfüge, ich finde das Gesetz der kleinen Zahlen interessanter. Also Gesetz der großen Zahlen heißt, ist ja im Grunde genommen Murphy's Law, irgendwas, was nur oft genug passiert, wird dann irgendwann mal schief gehen. Also eine Version des Gesetzes der großen Zahlen, aber ich meine, das ist ein besseres da. Aber das Gesetz der kleinen Zahlen heißt, dass es nur wenig kleine Zahlen gibt. Jetzt können Sie sagen, ja, das wussten wir vorher. Nein, Sie müssen ja bedenken, dass die ganze, also ein Teil der Philosophie oder der Meditation besteht ja darauf, die Welt auf Zahlen abzubilden. Also alles soll monotheistisch sein oder dualistisch sein oder trinitaristisch sein. Und irgendwie, dann ist die Zahl 7 wichtig, die Zahl 12 wichtig. Und das Verrückte ist, dass es eben nur wenig davon gibt. Sodass zum Schluss die ganze Welt auf 1 bis 12 abgebildet sind und sie brauchen nur von 1 bis 12 zählen zu können. Dann haben sie alles verstanden. Also das versuchen wir dann, machen es mal zu tun. Also das ist mein Gesetz der kleinen Zahlen, das sich auf jeden Fall lohnt. Also die unsichtbare Energie ist das Thema Marie Curie und der Weg der modernen Wissenschaften, wobei ich ursprünglich einen anderen Untertitel vorgesehen habe oder hatte, nämlich die Leidenschaft für die Radioaktivität. Und Sie werden merken, dass dieser Titel Leidenschaft und mit der die Idee der Leidenschaft eine besondere Rolle spielt. Und ich würde Sie gerne darauf vorbereiten, dass mein Vortrag nicht nur über Madame Curie geht, und nicht nur über Wissenschaft so auf der Oberfläche, wie Sie die kennen, sondern Ihnen versucht, etwas anderes über Wissenschaft nahezulegen, was eventuell mit Leidenschaft zu tun hat. Aber ob Sie die haben, müssen Sie selbst wissen. Das kann ich nur rauskriegen, wenn ich einen von Ihnen zu packen kriege in der Nacht. Und ich glaube auch, diese Idee, dass Sie haben, dass Sie eine Nacht der Wissenschaft feiert, sollten Sie sich mal Gedanken machen, ob es nicht tatsächlich eine Nachtseite in der Wissenschaft gibt. Und ich möchte Ihnen zum Schluss nahelegen, dass es so eine Nachtseite der Wissenschaft gibt, dass wir ohne Nachtseite eigentlich gar nicht existieren können. Und der Skandal unserer Wissenschaftsphilosophie besteht darin, dass sie davon auch nichts weiß. Die müssen wohl nachts nur schlafen. Aber gut. Also im Zentrum meiner Vortrags steht Marie Curie, die Sie sicher von alle schon mal, von der Sie schon mal was gehört haben. Damit wir auch ein paar Fakten haben. Also sie hat ihre Lebensdaten, kann man leicht angeben, geboren 1867 in Warschau als Marie Sklodowska und gestorben 1934 in der Nähe von Paris. Warschau aufgewachsen, hat da nicht viel anrichten können. Das lag zum einen daran, dass Frauen damals nicht viel studieren durften. Das lag auch daran, dass die Russen damals überhaupt nicht wollten, dass Polen studierten. Also das war eine besonders komplizierte Situation. Und irgendwann, genauer gesagt 1891, ist sie ihrer Schwester nach Paris gefolgt und hat dann in Paris als 23, 24-Jähriger angefangen, Physik zu studieren. Das sagt sich so leicht. Sie hat Physik studiert. Ich finde das ein Rätsel. Warum studiert jemand um 1891 Physik? Die Physik war damals fertig. Sie war abgeschlossen. Sie war langweilig. Es war uninteressant. Das hat man immer wieder gesagt. Sie erinnern sich vielleicht an die Geschichte von Max Planck, der Physik studieren wollte und da hat der Professor ihm gesagt, machen Sie lieber Klavier, also spielen Sie Klavier. Physik ist fertig, Sie brauchen nur noch Stäubchen so im kleinen Raum auszublasen, Sie brauchen nur noch die 6. Stelle hinterm Komma. Die Geschichte wird immer wieder erzählt, sie ist auch bei Marie Curie nachzuvollziehen und dann lachen wir alle drüber und wundern uns nicht. Warum hat denn Planck jetzt wirklich Physik studiert? Sagen Sie bitte nicht, weil er Nobelpreis kriegen wollte. Das konnte er nicht wissen in dem Alter. Und weil die Radioaktivität noch zu entdecken war, das konnte die Curie nicht wissen. Oder das Quantum noch zu entdecken war, das konnte Planck nicht wissen. Ich halte das für ein echtes Rätsel. Warum hat man um 1890 Physik studiert? Es war langweilig, es war tote Hose. Warum gehen Sie in ein Fach, was tote Hose ist? Aber die Leute haben das getan. Und es sind eben Leute auch wie Einstein und Planck und Heisenberg. Die haben dann alles. Also Heisenberg war dann was anderes, weil er ja erst im 20. Jahrhundert. Warum studiert man um 1890 Physik? Ich lasse diese Frage offen. Es muss irgendwas anders sein als Rationalität. Also sie hat das sicher nicht entschieden, weil sie Geld damit verdienen wollte. Das war sowieso sinnlos. Sie hat das auch nicht entschieden, weil sie da irgendwie ein bestimmtes Problem lösen wollte. Das gab es gar nicht. Sondern warum macht man das? Sie können das intuitiv nennen. Aber es ist wahrscheinlich eine Leidenschaft, aber eine Leidenschaft wofür? Jedenfalls danach hatte sie einen anderen Grund, ihre Leidenschaft zu verteilen, nämlich sie traf Pierre Curie, ihren Mann. Und jetzt beginnt eigentlich zunächst mal kurzfristig eine wundersame Geschichte, denn mit ihm zusammen, mit Pierre Curie, hat sie 1903 ihren ersten Nobelpreis bekommen, und zwar für Physik. Und zwar offiziell heißt die Begründung für die Entdeckung der Radioaktivität. Das ist sicher richtig, aber nur die Hälfte vielleicht richtig. Also der Preis ist überreicht worden an drei Leute, Henri Becquerel und das Ehepaar Curie. Und Becquerel, kann man sagen, hat die Radioaktivität entdeckt. In dem Sinne hat plötzlich irgendwie gemerkt, dass da irgendwie so ein Salz war, das komische Strahlen aussendete, mit dem man nicht zurechtkam. Und dann hat die Curie gefragt, was er damit machen soll. Und dann hat er das ist die Hälfte des Nobelpreises. Die Curie hat sich das dann genauer angeschaut, hat festgestellt, dass da etwas drin ist, was tatsächlich diese Strahlung macht. Das ist dann das Uran, was Sie sicher heute alle kennen. Und dann hat sie gesagt, das nenne ich Radioaktivität. Und das nenne ich eine Erfindung. Also ich glaube, dass die Curie Radioaktivität erfunden hat. Jetzt können Sie sagen, wieso, die ist doch in der Natur. Ja, da ist in der Natur etwas, aber das heißt nicht Radioaktivität, denn die Natur hat keine Worte. Die Natur hat nur irgendwelche Energien und die bleiben unsichtbar. Aber dass man das Radioaktivität nennt, ist eine Erfindung, das ist eine wunderbare Erfindung. Denken Sie doch mal drüber nach. Die meisten von Ihnen, und jetzt nicht nur Sie hier, sondern alle Zeitungsjournalisten, alle Politiker, benutzen dieses Wort Radioaktivität ohne Probleme. Für Sie ist das ein ganz selbstverständliches Wort. So wie die große Leistung der Curie ist die Erfindung, die Präsentation dieses Wortes. Und es gibt leider keine Quelle. Ich habe da lange nachgesucht, wo drin steht, wie sie darauf gekommen ist, das Radioaktivität zu nennen. Ist natürlich leicht, die Strahlungsaktivität. Herzlichen Glückwunsch. Aber mit Strahlungsaktivität käme man nicht viel weiter. Radioaktivität klingt auch nicht unbedingt nach sozusagen einer Radiosendung. Das wissen Sie auch, dass er nicht mit gemeint ist. Aber Radioaktivität hat irgendeinen Appeal, irgendetwas Besonderes. Das reizt Sie, das lockt Sie. Und da bleiben wir dran, selbst wenn es gefährlich wird. Aber das ist ein Punkt, über den ich Sie bitte, mal nachzudenken. Also, und dann ist noch nebenbei gesagt, es wird immer so schön gesagt, die Curie kriegt also 1903 ihren ersten Nobelpreis mit ihrem Mann. Und für die Entdeckung der Radioaktivität, aber tatsächlich steckt dahinter etwas ganz anderes, das ich für dramatisch finde. Dahinter stecken nämlich 4 Jahre Schwerstarbeit unter unwürdigsten Bedingungen. Und ganz nebenbei gesagt, war die Curie in dieser Zeit arbeitslos. Das gehört sich so für Frauen, würde man sagen. Es ist halt so. Es war damals die Zeit und das vielleicht, hoffentlich hat sich das ein bisschen geändert. Jedenfalls, die Curie ist in Paris. Sie arbeiten in einem Drecksladen, unter dreckigen Bedingungen, unter schwersten Arbeiten. Und die müssen 4 Jahre lang unglaublich schmutzige, ekelhafte, stinkende Pechblende verarbeiten, um nach 4 Jahren 100 Milligramm oder 0,1 Gramm Radium in Form von Radiumchlorid zu bekommen. Und da ist sie glücklich, als sie das hat. Das glüht so schön in der Nacht. Noch weiß man nicht so viel von den gesundheitlichen Gefahren, aber in der Nacht glüht das Radium. Und wenn Sie heute Nacht mit Ihrem Glühwürmchen spazieren gehen oder irgendwas, dann denken Sie einmal an Marie Curie, wie sie das erste Radium in der Hand hält und glücklich ist. Sie war wirklich glücklich, da werde ich Ihnen gleich noch was zu erzählen. Also bis 1902 haben sie das geschafft. Das ist eine gigantische Leistung, eine ungeheuer physische Anstrengung und das hat sie total an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit gebracht. Sie war so erschöpft, dass sie 1903 nicht nach Stockholm fahren und den Nobelpreis entgegennehmen konnte. Das musste ihr Mann alleine machen. Aber das konnte sie nachholen, denn, oh Wunder, 1911 bekommt Madame einen zweiten Nobelpreis, also vor 100 Jahren. Und diese Wahl ist der Nobelpreis für Chemie und das macht sie damals schon einzigartig, das macht sie eigentlich bis heute einzigartig. Es gibt nur ganz wenige Menschen, die zweimal Nobelpreis bekommen haben. Jetzt könnte ich ja mal abfragen in der ersten Reihe, wer den Nobelpreis für Physik zweimal bekommen hat. Weiß das jemand? Es gibt einen, warte. Bah, wunderbar, herzlich, endlich. Wir müssen uns begegnen. Ich habe immer jemanden gesucht, der weiß, dass John Bardeen zweimal den Nobelpreis für Physik bekommen hat. Vielen Dank. Mein Glaube an die Menschheit ist zurückgekehrt. Jedenfalls die Curie. 1911 bekommt sie den zweiten Nobelpreis, den für Chemie. Und diesmal für die Entdeckung eines neuen Elementes, nämlich diesem Radium. Sie selbst ärgert sich etwas darüber, dass das Radium ausgezeichnet wird. Sie hat vorher ein anderes radioaktives Element entdeckt, das sie nach ihrer polnischen Heimat benannt hat, Polonium. Und eigentlich wollte sie belohnt werden für die Entdeckung von Polonium, aber sie ist dann ausgezeichnet worden für die Entdeckung von Radium. Und sie musste diesmal alleine nach Stockholm fahren, weil ihr Mann Pierre 1906 gestorben war. Also nicht, der ist durch einen Unfall umgekommen. Also so wie man heute unter das Auto kommt, ist er unter einen Pferde in eine Kutsche gekommen und vor dem Haus der Curies einfach überfahren worden. Und das hat eine dramatische Wende in ihrem Leben bedeutet, auf die ich gleich noch etwas eingehen will. Aber jetzt war sie allein seit 1906, 1907 allein, 1908 allein. Und wenn Sie die Bilder mal anschauen, eins hängt ja an den Plakaten, das ist eine attraktive Frau. Sie können als attraktive Frau nicht allein bleiben. Vor allen Dingen nicht in Paris. Vor allen Dingen nicht in dem Abteilung für Physik, wo Paul Langevin arbeitete, der ununterbrochen Ausschau nach hübschen Frauen hielt und dann eben bei Marie Curie gelandet war. Aber aus irgendwelchen Gründen hat irgendjemand von, man weiß nicht genau wo, die Liebesbriefe gestohlen, die die beiden sich geschrieben haben und der auch drin stand, was sie gemacht haben. Und als sie dann den zweiten Nobelpreis bekam, hat man diese Liebesbriefe anonym natürlich nach Stockholm geschickt, um sie auszuladen von der Feier. Aber sie ist trotzdem hingefahren, stark, und hat sich sozusagen hingestellt. Übrigens, also alle haben sie dann blöd angeguckt. Das war ja eine Frau, die hat Ehebruch da begangen oder so. Ja, oder mit dem Langevin jedenfalls. Der Mann zwar als Witwe, aber das wird ja heute manchmal gerne übersehen. Kurz nach dieser Nobelpreisüberreichung hat man dem damaligen schwedischen König nachgewiesen, dass er dasselbe gemacht hat. Das ist immer dasselbe. Aber da, das war ein Mann und bei einem Mann schimpft man nicht, nicht. Also bei der Frau hat man geschimpft. Übrigens, da fällt mir ein, wenn Sie nachlesen wollen über Madame Curie, gibt es natürlich ein paar Bücher. Aber jetzt vor kurzem eins erschienen von einer Künstlerin, Lorraine Redness. Radioactive, also auf Englisch Marie and Pierre Curie, A Tale of Love and Fallout. Das ist ein, wenn man so will, künstlerisch wertvolles Buch, wunderbar illustriert und mit ganz zarten, schwebenden Geschichten über die beiden, die auch sachlich sehr genau informieren. Also ich halte das für eine elegante Mischung aus Kunst und Wissenschaft und kann das nur dringend empfehlen. Ich stelle das mal hierher, damit Sie was anderes zu gucken haben. Also wir sind jetzt 1911, im Jahr 1911, Madame Curie bekommt den zweiten Nobelpreis. Und muss sich da allein hinwagen. Und das ist übrigens ein Jahr, also das sich zu erinnern lohnt, 1911, denn in dem Jahr 1911 hat Ernst Rutherford in Manchester auch entdeckt, dass Atome nicht so eine Art Rosinenkuchen sind oder so ein Plum Pudding, wie man damals meinte, oder Plum Pudding, sondern dass die Atome einen Kern haben. Vielleicht werden das einige von Ihnen wissen, der hat damals Alpha-Strahlen genommen, hat die auf eine sehr dünne Goldfolie geschickt. Falsch. Nicht er hat das gemacht, sondern sein Assistent. Das war ein Deutscher, der hieß Hans Geiger. Den kennen Sie alle als Erfinder des Geigerzählers, aber mehr sollten Sie von dem nicht wissen, weil das ein Nazi geworden ist und ganz schlimme Art. Deshalb bleiben wir bei Rutherford. Also Rutherford macht also dieses Experiment, schießt die Alpha-Strahlen auf diese Goldfolie und will gewissermaßen die Verteilung wissen, um das Rosinenkuchenmodell des Atoms zu überprüfen. Rosinenkuchen heißt, dass es negative Rosinen gibt, also die Elektronen, die in einem positiv geladenen Brei so vor sich hin taumeln. Und dann stellt er eben Geiger mit seinem Geigerzähler fest, oder Rutherford, dass einige von diesen Alpha-Strahlen direkt zurückkommen. Und Rutherford schreibt dann einem Freund, das ist ungefähr so, als ob man ein Geschoss auf eine Zeitung richtet und die Kugel kommt direkt auf einen zurück. Also er rechnet rum und kommt zu der Idee, auf die Idee, dass es einen Atomkern geben muss. Und Sie kennen vielleicht die Geschichte, also das funktioniert natürlich nicht, weil die Elektronen dann da sich rumbewegen müssen, dann sind sie beschleunigt. Als beschleunigte Ladungen müssen sie nach den Maxwell-Gleichungen Energie abstrahlen. Wenn sie Energie abstrahlen, können sie nicht auf der Bahn bleiben, stürzen in den Kern. Das Ganze ist instabil. Also hat Rutherford ein schönes Modell, das aber nichts taugt. Und die Lösung kommt durch Niels Bohr, der sagt, vielleicht ist es umgekehrt, dass die Physik nichts taugt. Und er schlägt vor, eine neue zu machen. Die nennt man heute Quantenmechanik. Übrigens, diese Quantenmechanik löst eines der fantastischsten philosophischen Probleme. Nur befürchte ich, dass Sie im Physikunterricht nicht darauf hingewiesen werden. Das eigentliche Problem, um das Bohr übrigens sein Leben lang gerungen hat, ist, wie man eigentlich versteht, wie man denkt. Das versuchen Sie vielleicht auch rauszukriegen. Also, es soll Leute geben. Und das Problem besteht darin, dass wenn Sie Denken erklären wollen, Sie nicht mit Denken anfangen können. Denn dann haben Sie es ja schon vorgegeben. Und das genau selbe ist beim Atom. Wenn Sie mit dem Atom die Materie erklären wollen, können Sie nicht das Atom Materie sein lassen, denn dann haben Sie schon erklärt, was Sie erklären wollen. Sie können also die Materie mit dem Atom nur erklären, wenn das Atom selbst keine Materie ist. Und die Lösung, wie man das machen kann, heißt Quantenmechanik. Genial. Wenn die Philosophen das verstehen würden, könnte man die Kritik der Reihenfolge von Kant streichen aus dem Lehrplan. Aber das ist ein anderes Thema. Anderes Thema. Also jetzt sind wir bei dem Rutherford. Übrigens, Rutherford hat ja entdeckt, oder mit der Curie zusammen, dass es radioaktive Strahlen in verschiedenen Formen gibt. Die heißen dann bequemerweise Alpha, Beta, Gamma. Und jetzt eine ganz wichtige Nachricht für alle, die sich für Physik interessieren. Die Röntgenstrahlen gehören nicht dazu. Also wenn Sie draußen das Plakat sehen, wo die Madame Curie und ihr Röntgenbild zu sehen sind, dann wird die mit Strahlen gezeichnet, mit denen sie nichts zu tun hatte. Aber das ist ja egal. Der Gag ist ja gerade, dass diese Röntgenstrahlen sind keine radioaktiven Strahlen. Aber das ist ein wichtiger Punkt, aber das ist nur für Fachleute interessant. So, jetzt aber nur nebenbei, also mit dem zweiten Nobelpreis wird die Curie natürlich berühmt. Und sie ist heute natürlich unglaublich berühmt. Also zum Beispiel eine Einheit der radioaktiven Strahlung ist nach ihr benannt, ein Curie. Dann ist ein Element nach ihr benannt, das Element 95, Curium. Es gibt einen Krater auf dem Mond, einen Krater auf dem Mars. Und ihre Gebeine sind inzwischen im Pantheon. Aber mit dem Krater auf dem Mond und Mars ist interessant. Ein Krater heißt Curie, ein Krater heißt Marie und ein Krater heißt Klodowska. Also schön, drei Krater. Ja. Lohnt sich was. Übrigens, was ist eigentlich so faszinierend an der Radioaktivität? Haben Sie sich das schon mal überlegt? Also heute ist faszinierend was anderes. Aber damals, als das entdeckt wurde... Eine Sache möchte ich Ihnen wirklich ganz klar nahelegen. Das hat was mit dem Unsichtbaren zu tun. Die Radioaktivität ist entdeckt worden, nachdem es schon die Röntgenstrahlen entdeckt worden waren. Und die Radioaktivität ist, jetzt gibt es also verschiedene Formen der Radioaktivität, und dann ist gleichzeitig noch daneben ein Hamburger Physiker Heinrich Hertz in der Lage gewesen, Radiowellen herzustellen, also die elektromagnetischen Wellen, die Maxwell vorhergesagt hatte im 19. Jahrhundert. Gleichzeitig fängt man an, kosmische Strahlen zu untersuchen. Und das ist alles für Sie banal, bis Sie den entscheidenden Denkschritt daraus vollziehen, der Ihnen immer unterschlagen wird, der aber vor 100 Jahren die Leute wahnsinnig gemacht hat. Was ich Ihnen gerade geschildert habe, ist nichts anderes als die Tatsache, dass die Welt unsichtbar ist. Das bisschen, was Sie sehen, ist belanglos. Sie haben auch sicher alle schon dieses berühmte Bild vom elektromagnetischen Spektrum gesehen. Das fängt hier irgendwelchen bei Radiowellen an, dann kommen irgendwelche Mikrowellen, sichtbar, und dann geht es so weiter bis zur Gammawelle. Also hier Gamma, und dann... Das bisschen ist uninteressant, aber da sind wir drauf trainiert. Aber der Gedanke ist, die Welt ist unsichtbar. Oder schöner formuliert, für die Künstler unter Ihnen: die Entdeckung durch die Radioaktivität und die Entdeckung durch die Röntgenstrahlen und die Entdeckung durch die kosmischen Strahlen besteht darin, dass die Welt anders ist, als sie aussieht. Jetzt sagen Sie, das haben Sie doch gewusst. Ja, aber die Schlussfolgerung ist jetzt wichtig. Wenn die Welt anders ist, als sie aussieht, aber Sie wollen die Welt zeigen, zum Beispiel in einem Gemälde, wie sie ist, dann dürfen Sie sie nicht mehr so zeigen, wie sie aussieht. Dann zeigen Sie sich ja nur, wie sie aussieht, nicht wie sie ist. Ich muss das nicht nochmal sagen. Also bei Volkshochschule muss ich nochmal sagen. Wenn Sie aber jetzt die Welt zeigen wollen, wie sie ist, und Sie dürfen die Welt nicht so zeigen, wie sie aussieht, was müssen Sie dann machen? Die Antwort ist ganz einfach. Dann müssen Sie sie erfinden. Das nennt man in der Kunst Abstraktion. Das heißt mit anderen Worten, die Radioaktivität bedingt, dass die Kunst im 20. Jahrhundert abstrakt wird, pünktlich. 1905 geht das los. Hat Ihnen das schon, das ist völlig eindeutig. Ohne Radioaktivität kein Picasso. Ohne, nein, völlig klar. Also völlig eindeutig. Das hat die Kunstgeschichte nur noch nicht verstanden. Das Wesentliche ist, dass diese Welt völlig anders ist, als sie aussieht. Die Welt muss erfunden werden, um überhaupt verstanden zu werden. Und deshalb erfindet und deshalb sagt Einstein, seine Theorien sind freie Erfindungen, endlich. Und deshalb sagt die Curie auch, Radioaktivität ist eine Erfindung. Und ich mache Ihnen mal folgenden Vorschlag. Wenn Sie demnächst über Wissenschaft sprechen, lassen Sie das Wort Entdeckung einfach weg. Sagen Sie bitte nicht, Heisenberg hat die Quantenmechanik entdeckt oder Watson und Crick haben die Doppelhelix entdeckt. Entdeckt heißt dann, was ich hier drunter. Ah, da habe ich es entdeckt. Heute können Sie die Quantenmechanik entdecken, indem Sie ein Buch aufschlagen. Aber Heisenberg konnte sie nicht entdecken, er musste sie erfinden. Und meine Grundthese ist die, alle Wissenschaft ist genauso Erfindung wie Kunst. Jeder Roman ist eine Erfindung und jede wissenschaftliche Theorie ist eine freie Erfindung eines menschlichen Geistes. Und versuchen Sie mal, über Wissenschaft so zu sprechen, dass es keine Entdeckung ist. Auch die Röntgenstrahlen sind nicht entdeckt, sondern erfunden worden. Die Radioaktivität ist erfunden worden. Die ganze Elektrodynamik ist erfunden worden. Die Welt, die Sie betrachten, ist Ihre Erfindung. Sind Sie doch stolz drauf. Aber jetzt zweiter wichtiger Punkt über die Radioaktivität, den ich Ihnen auch dringend ans Herz lege. Ich meine, ich will nicht jetzt Fukushima und Messung, das ist was anderes. Sondern die Radioaktivität hat damals ein Problem gelöst, das Sie vielleicht alle vergessen haben, dass es mal eins war. Das Problem hieß, wie alt ist die Welt? Heute wissen Sie das, 4,45 Milliarden Jahre, herzlichen Glückwunsch. Aber es musste erst mal jemand drauf kommen. Also im 17. Jahrhundert glaubte man noch an 4.000 Jahre, Kant glaubte dann so an 100.000 Jahre, ohne Begründung übrigens. Er gab auch 500.000 Jahre noch zu. Und dann Darwin glaubte an 3 Millionen Jahre, auch ohne Begründung. Und dann entdeckte man die Radioaktivität. Und mit der Radioaktivität sind radiometrische Messungen möglich. Die Idee der Halbzeit, der Halbwertszeit tauchte auch, der Half-Life. Und Sie könnten was anderes machen. Sie können messen, dass die Radioaktivität, also was die Curies da entdeckt haben, nicht entdeckt haben, erfunden haben, dass das natürlich ist. Das kommt überall vor. Sie können in die Erde gehen, Sie können buddeln. Überall finden Sie Radioaktivität, natürlich diese Strahlung, auf die man vorher gar nicht geachtet hat. Und was die Messung ergeben, ist folgendes. Die Radioaktivität produziert mehr Strahlung, als nach Ansicht der damals führenden Physiker die Erde abstrahlen würde, wenn sie dadurch ihr Alter bestimmen könnte, dass sie von einem heißen Ball ausgehend allmählich seine Temperatur durch Strahlung abgibt. Das war die Idee, damals das Alter der Erde zu berechnen. Da hat man angenommen, irgendwann ist sie als heißer Ball entstanden, dem gibt man eine Temperatur, der strahlt die Wärme ab und irgendwann kann man messen, was wieder heute warm ist. Oder kann man sagen, so, das waren dann also 150 Millionen Jahre. Das war die Messung. Die Curie mit ihrer Radioaktivität und die Menschen mit der Radioaktivität zeigen, dass man das besser machen kann, dass man es genauer machen kann. Über die Halbwertszeit kann man dann immer genauer bestimmen, wie alt Steine sind. Und dann kommt zum ersten Mal die richtige Größenordnung raus. Also erstens kann die Radioaktivität zeigen, dass die Erde wirklich sehr viel älter ist, als man denkt. Und sie kann das noch genauer sagen, nämlich mindestens 3 Milliarden Jahre. Und heute weiß man mindestens 4,5 Milliarden Jahre. Und jetzt würde ich Ihnen vorschlagen, über diese Zahl mal nachzudenken. Da passiert nämlich ganz Merkwürdiges etwas. Sie können die zwar hinnehmen, die Zahl, und die können sagen, das ist ungefähr die Schulden, die unser Land hat oder sowas, oder jeden Tag mal, das ist ja auch völlig belanglos. Nur was ist damit wichtig an dieser Zahl? Sie haben plötzlich das Phänomen, und das ist neu da, dass eine Wissenschaft Ihnen eine Zahl gibt, die gleichzeitig exakt und unfassbar ist. Denn Sie können machen, was Sie wollen. 4 Milliarden Jahre können Sie sich nicht vorstellen. Sie können sich vielleicht 4 Jahre vorstellen, 40 Jahre, auch 400 Jahre schon nicht mehr, 4000 Jahre überhaupt nicht mehr, 4 Millionen, vergessen Sie es, 4 Milliarden, glauben Sie doch wohl selbst nicht. Das heißt mit anderen Worten, Sie können plötzlich exakt über etwas informiert werden, was Sie nicht verstehen können. Das ist auch eine merkwürdige Situation. Würde ich mal darüber nachdenken, dass die Physik Ihnen Daten, exakte Ergebnisse liefert, die unbegreiflich sind. Also Sie begreifen die Welt dadurch, dass Sie sie als unbegreiflich erkennen und bestaunen. Ich würde einfach mehr staunen über diese Dinge. Nicht sagen, weiß ich, 4,5 Milliarden Jahre, sondern staunen Sie mal darüber, dass es 4 Milliarden Jahre sind. Also das ist nur ein Punkt, auf den ich gerne hinweise. Und jetzt gehen wir weiter in der Reihe der Nobelpreise, denn die Curie hat ja nicht genug gekriegt mit den Nobelpreisen. Das ist die Familie, die am häufigsten in Stockholm war, wie Sie vielleicht wissen. Also die hat ja 2 Töchter gehabt. Eine dieser Töchter hieß Irene, das war die Ältere, und die ist auch Physikerin geworden und die hat einen Mann namens Joliot geheiratet und sie ihren Namen umbenannt in Joliot Curie und er heißt Frédéric Joliot Curie und die beiden haben, glauben Sie es oder nicht, auch den Nobelpreis bekommen, 1935 für die Entdeckung der künstlichen Radioaktivität. Die haben irgendwas auf andere Atome geballert und die waren da vorher nicht und danach dann doch radioaktiv. Diese Irene Curie hat übrigens noch 2 andere Dinge entdeckt, die für den Fortschritt der Wissenschaft unglaublich spannend sind. Die erste Entdeckung, die die gemacht hat, ist, bei der Irene kommen wir sozusagen in die Mitte der 30er Jahre und Sie werden sich vielleicht erinnern aus Ihrer Studienzeit, dass man bis 1932 glaubte, dass die Welt nur aus Elektronen und Protonen besteht. Also es gab zwar so einen Vorschlag eines Neutrinos, aber das ist jetzt, das war ja bei einem Tanzball gemacht worden, das war nicht so wichtig, also Wolfgang Pauli. So jetzt hatte man also plötzlich, aber 1932 hatte man den Nachweis, dass es Neutronen gibt und die Curie, also die Irene, hatte sofort die Idee, dass man mit Neutronen Atomkerne beschießen könnte. Und Sie wissen, was dabei rausgekommen ist. 1938 hat man in Berlin Urankerne so beschossen, dass sie plötzlich halbiert wurden. Da war dann Barium entdeckt und das nennt man Kernspaltung. Und diese Kernspaltung hat die Welt sicher verändert. Also hat man die Kernspaltung jetzt entdeckt oder erfunden. Aber da es Otto Hahn war, kann man nur sagen, hat es entdeckt, denn er hat gar nichts erfunden. Also der Otto Hahn hat gar nicht verstanden, was er gemacht hat, aber das nur nebenbei. Er hat nämlich dann völliger Hilflosigkeit, Otto Hahn, einen Brief geschrieben an Elise Meitner, die ja damals vertrieben war. 1938 war der berühmte Anschluss Österreichs an Deutschland. Dadurch war die Wienerin Elise Meitner plötzlich eine Reichsjüdin. Als Reichsjüdin konnte sie nicht mehr in Berlin bleiben, musste nach Stockholm fliehen. Und im Winter 1938 erfährt sie von Otto Hahn, dass irgendwas Komisches bei den Experimenten passiert war, mit denen man Neutronen auf Urankerne geschossen hatte. Die Erwartung war, dass die Neutronen von den Urankernen eingefangen und größer werden. Die Erwartung war, dass Transurane entstehen, also so Curium oder wie die größeren Elemente dann heißen. Also Uran 93, Curium 95, also irgendwie sowas, dass man das dann finden könnte. Aber Otto Hahn, der konnte nur den Nachweis von Barium führen, hatte das gemacht und da war Barium. Also Fällung mit Barium, als Bariumchlorid. Und hat er geschrieben, dann ist tatsächlich Barium entstanden. Und dieses Barium heißt, dass der Kern offenbar kleiner geworden ist. Und jetzt ist folgende Grundsituation, würde ich mal auch überlegen, falls ein Literaturwissenschaftler oder ein Literat oder ein angehender Poet hier drunter ist, ich habe einen Vorschlag für einen idealen Monolog. Sie müssen sich vorstellen, Lise Meitner, 60 Jahre alt, vertrieben aus ihrer Sprachheimat, allein und einsam in Schweden. Kurz vor Weihnachten 1938 bekommt sie einen Brief von Otto Hahn, in dem drin steht, dass der Urankern kleiner geworden ist. Sie setzt sich auf eine Bank, es schneit, die Glocken läuten. Sie setzt sich auf eine Bank, nimmt ein Stück Papier, berechnet die Massen, erinnert sich an Einsteins E gleich mc Quadrat und weiß, dass man Atombomben bauen kann. Es ist Weihnachten 1938 und es weiß nur eine einzige Frau, eine 60-Jährige. Könnte mir das bitte jemand mal als inneren Monolog schreiben, was sie dabei gedacht hat? Ich halte das für grandios. Ich halte das für eine der ganz großen Szenen in dem Moment in der Wissenschaftsgeschichte und sie gehen alle drüber weg. Jedenfalls die Meitner erklärt, was da passiert ist. Dass sie dafür den Nobelpreis nicht bekommt, ist eine wirklich andere Geschichte, auf die ich aber nicht eingehen will. Denn wir müssen jetzt zurück zur Irene Curie. Die Irene Curie hat übrigens noch eine andere Entdeckung gemacht. Nämlich, dass es einen sogenannten umgekehrten Beta-Zerfall gibt. Ich weiß nicht, wie genau Sie das studiert haben. Beim Beta-Zerfall ist im Wesentlichen eine Verwandlung eines Neutrons in ein Proton mit Gedöns dahinter. Ich gehe jetzt auf das Gedöns nicht ein. Die Curie zeigt aber, dass es auch umgekehrt geht, nämlich dass ein Proton auch zu einem Neutron werden kann, dann kommt ein anderes Gedöns dahinter, aber die Wandlung ist möglich, die zeigt das. Und damit kann man erklären, was auf der Sonne passiert. Denn Sie müssen ja die Wasserstoffkerne zu Helium fusionieren lassen, dazu müssen Sie aber Protonen in Neutronen umwandeln. Und das geht nur mit dem umgekehrten Beta-Zerfall. Mit der Entdeckung geht das. Plötzlich ist klar, wo die Energie der Sonne herkommt. Ich finde das alles grandios. Das sind alles so Momente, wo ich mir vorstelle, da wäre ich gern bei gewesen, als sie das entdeckt haben, hätte mit denen gesprochen. Also das ist jetzt die erste Tochter von Madame Curie, die Irene, 1935 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Sie hat aber noch eine zweite Tochter, das ist die Eve. Die Eve ist die, die sich weigert, Wissenschaftlerin zu werden, die keine Radioaktivität anfasst und dafür belohnt wird. Sie wird nämlich 102 Jahre alt. Also sie ist verheiratet mit einem Mann, der bei der UNICEF arbeitet und genau in dem Moment eine leitende Funktion hat bei der UNICEF, wo die den Friedensnobelpreis bekommt. Also insofern hat die Eve Curie auch einen Nobelpreis bekommen. Aber das nehmen wir jetzt mal nur als kleinen Scherz zur Seite. Aber jedenfalls, sie ist die ganze Zeit, kommt sie mit ihrer Mutter eigentlich nicht besonders klar. Aber dann ist Marie Curie tot und dann Eve Curie denkt, sie muss über diese Frau was schreiben und sie schreibt die erste Biografie. Das ist, die heißt einfach Madame Curie, die erscheint 1938, wird ein Riesenbestseller und ich würde Ihnen gleich gerne die Einleitung daraus vorlesen. Augenblick, muss ich fortführen? Kommt jetzt da. Also, Eve Curie über ihre Mutter, 1938, 4 Jahre nach deren Tod. Sie ist eine Frau. Sie gehört einer unterdrückten Nation an, sie ist arm, sie ist schön. Eine innere Berufung lässt sie Polen, ihre Heimat verlassen, innere Berufung. Und in Paris zu studieren, wo sie Jahre der Einsamkeit und der Schwierigkeiten durchlebt. Sie begegnet einem Mann, Pierre Curie, der ein Genie ist wie sie selbst. Sie heiratet ihn, ihr Glück ist einzigartig. Die härteste, bitterste Anspannung lässt sie eine magische Substanz entdecken, das Radium. Ihre Entdeckung schenkt nicht nur einer neuen Wissenschaft, einer neuen Philosophie das Leben. Sie bringt der Menschheit die Möglichkeit, eine furchtbare Krankheit zu bekämpfen. In dem Augenblick, in dem der Ruhm der beiden Gelehrten sie in der Welt verbreitet, fällt ein schwarzer Schatten auf Marie. Der wunderbare Gefährte wird ihr mit einem Schlag durch den Tod entrissen. Trotz der Not ihres Herzens, der körperlichen Leiden, setzt sie das begonnene Werk fort. Entwickelt sie glanzvoll die Wissenschaft, die beide geschaffen haben. Der Rest ihres Lebens ist nichts als immerwährende Hingabe. Den Kriegsverwundeten widmet sie ihre Opferkraft, ihre Gesundheit. Später einmal wird sie ihren Rat, ihr Wissen, jede Stunde ihrer Zeit den künftigen Wissenschaftlern geben, die aus der ganzen Welt kommen. Sie hat es nicht verstanden, berühmt zu werden. Das ist natürlich jetzt anders. Inzwischen ist sie berühmt, aber damals war das noch etwas umstritten. Aber das ist jetzt sozusagen ein erstes Versuch, die eben Madame Marie Curie einer breiteren Öffentlichkeit als wichtige, zentrale Frau des 19. und 20. Jahrhunderts nahezubringen. Ich möchte jetzt, nachdem wir diese Nobelpreise abgearbeitet haben, etwas auf die Rolle, die bei Marie Curie unmittelbar leider angesprochen werden muss, nämlich, dass sie eine polnische Frau war, ansprechen. Das ist halt in diesem Leben. Ich meine, ich finde immer, ungeschickt natürlich, wenn Biografien von Männern damit anfangen, dass man erzählt, was sie entdeckt haben, und Biografien von Frauen damit anfangen, indem man sagt, ob sie verheiratet waren oder so. Das ist natürlich, das finden sie heute immer noch. Also ich möchte, habe das ja nicht getan, ich habe ja erstmal von ihr, aber es muss trotzdem natürlich hingewiesen, dass sie Spätstarterin war. Sie musste natürlich erstmal eine neue Sprache lernen, hat ja erst mit 23 das Studium anfangen können. Sie hatte Belastung durch Fehlgeburten. Das ist halt biologisch so eingeteilt. Sie hat natürlich auch diese Geburten, vor allen Dingen die Kindererziehung übernehmen müssen. Dann ist sie natürlich in Paris arbeitslos gewesen, als sie gearbeitet hat. Oder nicht bezahlt. Also arbeitslos in dem Sinne, dass sie zwar rackern durfte, aber nicht bezahlt wurde. Und erst als ihr Mann Pierre starb durch den Unfall, hat man sich nach mühevollen, qualvollen Hin und Her in der Akademie oder der Universität entschieden, dass sie jetzt die Lehre von ihr, für ihn übernehmen darf, aber nicht als Professor, sondern nur als irgendwie Oberrätin oder sowas ähnliches. Sie ist nicht in die Académie Française aufgenommen worden, obwohl sie sich mehrfach darum beworben hat. Und dann ist sie natürlich schief angesehen worden, weil sie eine Affäre hatte mit einem Mann. Der Mann selbst ist nicht schief angesehen worden, außer von seiner Frau. Aber das versteht man ja. Die Männer haben dann immer gesagt, der hat es immer faustig in den Ohren. Ja, das ist ja immer so. Nicht, ne? Aber das, und zwar ganz schlimm, ganz schrecklich. Sie wurde richtig angeklagt von den französischen Blättern 1911 zum zweiten Mal. Und sie ist übrigens angeklagt worden 1903 von den französischen Blättern, weil dazu müssen Sie vielleicht eine kleine Vorgeschichte wissen. Der Nobelpreis ist ja noch ganz neu. Der Nobel ist 1895 hat er das konzipiert, Alfred Nobel. 1896 ist er dann gestorben. Aber da gab es sowieso Streit um das Testament, das sehr unvollständig war. Also ein Streit war, wer das ganze Geld eigentlich kriegen sollte. Da waren die Verwandten wesentlich mit beschäftigt. Die andere Frage war, wo eigentlich der Nobelpreis überreicht werden sollte. Nobel ist ja zwar in Schweden geboren, aber in Italien gestorben, aber seine Hauptgeschäfte hatte er in Paris. Und Paris wollte, dass der Nobelpreis in Paris überreicht wird. Die sahen da schon wieder ein großes Fest auf sich zukommen. Und das hat aber Schweden durchgeboxt, durch den König Oskar damals, dass das dann doch nach Stockholm kam. Das ist übrigens ein Glück für Stockholm. Wer würde heute von Stockholm sprechen, wenn die nicht den Nobelpreis hätten und diese komische König da? Oder unsere Königin. Aber die Franzosen hatten immer einen Kick auf diese Schweden, diese Verdammten da oben. Und als dann der Nobelpreis einer arbeitslosen Polin überreicht wurde, sind die Dämme gebrochen, da haben sie diesem schwedischen Komitee völlige Unfähigkeit vorgeworfen. Also wenn die Franzosen doch nicht mal erkennen, wie gut die Curie ist, weil sie da arbeitslos im Bunker arbeiten lassen, wieso sollen die Schweden das wissen? Und da hat riesen Wirbel gegeben mit einem großen erfolgreichen Endergebnis, nämlich der Nobelpreis war plötzlich berühmt. Der Nobelpreis ist durch Marie Curie berühmt geworden, weil es stand in der Zeitung, seitdem wird darum gestritten. Also tatsächlich hat es sie geschafft, den Nobelpreis berühmt zu machen. Und sie ist dann auch dadurch berühmt geworden und später ist sie unheimlich berühmt geworden. Das ist ja sogar wirklich unheimlich geworden. Als sie zum ersten Mal nach New York kam mit ihren radioaktiven Elementen auf der Suche nach mehr Radium, mit dem sie arbeiten konnte, hat die New York Times sie mit der Überschrift begrüßt, es kommt also Madame Curie, she plans to end all cancers. Also 1921 hat man gesagt, Madame Curie kann den ganzen Krebs besiegen mit ihrer Strahlungsbehandlung. Und sie hat gesagt, also das wäre ja unerträglich, aber das war halt damals auch die Art, wie man über Wissenschaft unqualifiziert berichtete. Jetzt haben wir gewissermaßen diese Rolle der Frau in Griff etwas gekommen und ich möchte ein wenig über die Qualität der Marie Curie sprechen, außerhalb ihrer also wissenschaftlichen Qualität, die natürlich den Doppel-Nobelpreis und so belegt, die ist aber euch keine Mühe mehr zu geben. Sie hat nämlich ein paar wundersame, klare Sätze hinterlassen, die man der Nachwelt eigentlich ans Laborbuch heften möchte oder der Öffentlichkeit mitteilen möchte und da möchte ich Ihnen ein paar von vorlesen. Also eins, sie hat schon sehr früh gemerkt oder gewusst, dass mit den Dingen, die sie entdeckt, bearbeitet, Geld verdient werden kann. Und sie hat von Anfang an vorgeschlagen, dass die Wissenschaft das nicht tun soll. Ich zitiere Marie Curie. Im Einvernehmen mit mir verzichtete Pierre darauf, dass unsere Entdeckung des Radiums und seiner Radioaktivität pekuniären Vorteil, aus dieser Entdeckung pekuniären Vorteil zu ziehen. Wir haben kein Patent auf sie genommen und ohne jede Einschränkung die Ergebnisse unserer Forschung veröffentlicht, ebenso wie das Herstellungsverfahren des Radiums. Wir haben überdies allen Interessenten jede Auskunft erteilt, die sie wünschten. Dies war eine große Wohltat für die Radiumindustrie, die sich frei entwickeln konnte und so in die Lage kam, Gelehrten und Ärzten die Erzeugnisse zu liefern, die sie brauchten. Das ist ihre Grundhaltung und ich halte die nach wie vor für relevant und bin aber nicht ganz sicher, dass man nicht über eine geschickte Patentierung ihrem eigentlichen Ziel, nämlich den Menschen zu helfen über Entdeckungen, doch vorankommen kann. Aber das ist ein eigenes Thema. Aber klar ist, dass der einzelne Gelehrte, der für eine Universität oder für eine Einrichtung arbeitet, nicht versuchen sollte, die Forschung in Richtung auf finanziellen Zugewinn zu machen. Das ist eine Sache. Das gibt es mehrere Zitate dieser Art. wo sie immer darauf verzichtet hat, an dieser Stelle also für sich Reichtümer machen. Sie hat versucht, Institute aufzubauen, an denen über Radium geforscht werden kann, die medizinische Bedeutung oder Nutzen von Radium erkundigt werden kann. Aber das ist ein Thema, auf das ich hier noch hinweise. Aber was ich viel spannender finde, ist, in diesen Tagen, wo wir ja immer über Bildung reden und die Frage, wie vermittelt man Wissenschaft, Wissenschaft ist doch eher so dröge und langweilig und mit solchem Gedöns, da hat sie sich auch drüber geäußert. Und ich möchte Ihnen aus einer Vorlesung, die sie mal in Paris gehalten hat, vorlesen. Wie kann man die Wissenschaft trocken finden? Gibt es etwas Schöneres als die unveränderlichen Regeln, die die Welt regieren? Etwas Wunderbareres als den menschlichen Geist, der fähig ist, sie zu entdecken? Wie leer, wie fantasielos scheinen Romane und Märchen neben diesen außerordentlichen Phänomenen, die durch harmonische Gesetze miteinander verbunden sind. Ich denke, dass wir keine Gesellschaft mehr sind, die das versteht. Ich glaube, dass wir nicht mehr staunen und uns nicht mehr wundern über Entdeckungen, dass wir einfach Sachen hinnehmen. Und das ist ein großer Fehler. Sie hat sich noch, und dass wir nicht mehr freuen, dass wir nicht mehr merken, dass Wissen Freude machen kann, dass sich Wissen lohnt. Also dass man tatsächlich auch stolz sein kann auf das, was man weiß, und dass man großartige Erfahrungen über die Wirklichkeit machen kann. Ich glaube auch, dass wir vergessen haben, dass dann, wenn man wirklich eine Naturgesetzlichkeit, einen Zusammenhang versteht, man eigentlich nicht mehr sich so freut wie über ein Fußballergebnis von Eintracht Frankfurt oder so, sondern dass man da etwas anderes erfährt. Vielleicht kann man das Einheit mit der Natur nennen. Die Psychologen sprechen dann von Selbsttranszendenz. Im einfachen Fall spricht man von Gänsehaut. Haben Sie jemals Gänsehaut bekommen, als Sie etwas gelernt haben? Wenn nicht, dann sollten Sie was anderes lernen. Also Sie sollten irgendwann mal bei einem physikalischen Gesetz Gänsehaut bekommen oder bei einer Einsicht in die physikalische Welt. Sie müssen das schön finden. Sie müssen diese Leidenschaft haben. Sie müssen dieses innere Erleben haben wollen. Und ich glaube, solange wir Wissenschaft nur dadurch unterrichten, dass wir sagen, wir können solche Gleichungen ableiten, das ist jetzt richtig oder falsch, solange verpassen wir, was das eigentliche ist. Ich persönlich glaube auch, dass der Grundgedanke falsch ist, der immer wieder gepredigt wird, dass die Wissenschaft durch ihre Erklärung die Welt entzaubert. Das Gegenteil ist doch der Fall. Die Wissenschaft vergrößert den Zauber der Welt durch ihre Erklärung. Nicht, wenn Sie ein Phänomen haben, selbst das simple Phänomen, dass Gegenstände nach unten fallen, und Sie erklären das durch die simple Idee der Gravitation, dann haben Sie das Phänomen immer noch, aber nicht verstanden, denn woher weiß zum Beispiel diese Tasche, wo die Erde ist, dass sie jetzt nach unten fallen muss? Das können Sie doch immer noch nicht beantworten. Sagen Sie doch bitte nicht, Sie haben das verstanden mit der Gravitation. Sie haben sozusagen dem Phänomen eine Erklärung zugefügt und beide sind gleich geheimnisvoll. Die Erklärung ist manchmal sogar geheimnisvoller als das Phänomen. Das heißt, in dem Ganzen ist die Naturwissenschaft ein Märchen, in dem sie sich wohlfühlen können. Und das drückt die Curie aus. Und ich weiß nicht, an welcher Stelle wir das vergessen haben. Irgendwie können wir das bei ihr wieder lernen. Und dann gibt es ein zweites Zitat. Ich gehöre zu denen, die die besondere Schönheit des wissenschaftlichen Forschens erfasst haben. Die Schönheit des wissenschaftlichen Forschens. Ein Gelehrter in seinem Laboratorium ist nicht nur ein Techniker. Er steht auch vor den Naturgesetzen wie ein Kind vor der Märchenwelt. Wir dürfen niemandem glauben, dass der wissenschaftliche Fortschritt sich als einen Mechanismus, als eine Maschine, als ein Getriebe ineinandergreifender Zahnräder begreifen lässt, die übrigens auch ihre eigene Schönheit haben. Die Philosophen sprechen ja gerne von Logik der Forschung. Und was sie sagt, ist, dass das Unfug ist. Recht hat sie. Die Philosophen, die Logik der Forschung meinen, erkunden zu können, kennen keine Forschung. Vielleicht Logik, aber nicht Forschung. Ich glaube auch nicht an die Gefahr, dass der Geist des wissenschaftlichen Abenteuers aus unserer Welt verschwindet. Wenn von allem, was ich um mich gewahre, irgendetwas lebenskräftig ist, dann ist es eben dieser Geist des Abenteuers, der unausrottbar scheint und sich mit der Neugier verbindet. Das ist eine grandiose Kampferklärung an die Idee der Aufklärung, falls Sie das nicht bemerkt haben. Die Idee der Aufklärung, und das ist das, was Sie eben andeutete, war der Meinung, dass irgendwann mal etwas abgeschlossen sein kann. Rationalität heißt berechenbar und irgendwann ist die Berechenbarkeit erledigt, fertig, aus, Sie kennen. Selbst Kant war der Meinung, dass die Astronomie ungefähr fertig sei. Die Leute nach ihm waren der Meinung, dass die Physik ungefähr fertig sei. Noch in 1960er waren die Biologen der Meinung, dass die Molekularbiologie ungefähr fertig sei. Es gibt immer irgendwelche Deppen, die meinen, dass sie fertig sei. Und die Curie sagt aber immer, nein, das ist offen. Und wenn Sie sagen, dass etwas offen ist, dass der Geist offen ist, dass sozusagen das Abenteuer des Geistes immer offen bleibt, dann betreiben Sie eine Denkungsweise, die man in der deutschen Kultur Romantik nennt. Die Romantik ist die Idee, dass Wissenschaft das ist, was nie abgeschlossen werden kann. Deswegen hat Humboldt in der Zeit der Romantik auch die Universität gegründet. Die Fachhochschulen sind zwar nett, aber was wir brauchen, ist eine Bildungsstätte. Bildung ist das offene Prinzip und genau das sagt die Curie. Ich würde das gerne unmittelbar ans Herz legen. Ich glaube, dass das eine ganz große, dass das eine ganz große Lehre ist, eine Botschaft, die sie für uns hat. Und ich weiß nicht, warum wir die nicht lauter in die Welt trommeln. Aber noch etwas ist bei der Curie wichtig, nämlich diese Neugierde auch für Dinge, die komisch erscheinen. Der Titel, ich spreche von unsichtbarer Energie, ich habe von unsichtbarem Licht gesprochen. Es ist vieles unsichtbar und wir nehmen das heute so hin. Wir nehmen das einfach hin als Teil des elektromagnetischen Spektrums oder irgendwas. Sie staunen nicht mehr, kriegen keine Gänsehaut, freuen sich nicht mehr drüber, was alles falsch ist. Sie sollten sich überhaupt daran freuen, dass es das Spektrum gibt. Sie sollten sich auch freuen, dass sie was sehen können. Aber bei der Curie in der damaligen Zeit war etwas viel Spannenderes. Das ist auch heute noch der Fall. Wenn Sie erst mal anfangen, dem Unsichtbaren einen Einfluss auf die Wirklichkeit zu geben, dann können Sie natürlich sich noch Überlegungen machen, was es alles noch Unsichtbares gibt. Also zum Beispiel Geister. Und damals wurden massenhaft Seancen durchgeführt. Vielleicht haben einige von Ihnen den Zauberreich von Thomas Mann gelesen, da sitzen die alle, dann wackeln so die Stühle, dann hebt sich so ein Teppich hoch, dann kommt der Geist, der Verstorbene wieder und dann, da ist er dann. Und die Curie hat gesagt, kann doch sein. Also ich meine, wenn es schon Röntgenstrahlen gibt, Radioaktivität gibt, warum kann es nicht Geisterstrahlen geben? Woher weiß ich das denn? Und also warum ist Spiritismus nicht etwas, was die Physiker untersuchen können? Und was hat sie getan? Sie hat genau das gemacht. Sie ist mit ihrem Mann zu Seancen gegangen, sie hat mit ihrem Mann die spiritistischen Sitzungen besucht, sie hat das ernst genommen. Sie hat mit den Leuten gesprochen und nachdem sie 2, 3 Jahre das ernsthaft gemacht hat, hat sie gemerkt, das ist alles Quatsch und Humbug. Aber jetzt weiß sie es. Und das ist eine der ganz großen Leistungen von Marie Curie. Was sie gesagt hat, hat sie gewusst. Das meiste, was wir sagen, wissen wir nicht. Wenn ich sage, es gibt Atome, weiß ich das eigentlich gar nicht. Ich plapper das nur nach. Ich habe noch nie ein Atom gesehen. Ich habe auch noch nie ein Atom nachgewiesen. Ich habe das nur gelesen und dann abgeschrieben, wie Gutenberg. Also ich meine, ich habe... Sie müssen sich von bestimmten Dingen überzeugen. Und wenn Sie sagen, dass Seancen Quatsch sind, dass Spiritisten dummes Zeug reden, dann müssen Sie sich eben überzeugen. So ist apodiktisch zu sagen, das geht nicht, geht nicht. Wie heißt das? Praktiker sagt, geht nicht, geht nicht. So eine Werbung. Und die haben das wirklich untersucht und der Pierre Curie war der Meinung, dass man das wirklich nachweisen kann. Er sagt, es gibt so Briefe von Ihnen, sagt, ich hoffe, es wird uns gelingen, Sie, also dem Leser, den er das schreibt, dem Briefempfänger, von der Wirklichkeit der Phänomene zu überzeugen. Der ist also da rumgelaufen, hat nach Komplizen gesucht, nach Tricks, nach Zauberkunststücken, ob da irgendwas war. Der hat auch versucht, Zauberkünstler zu durchschauen, wie die ihre Tricks machen, wenn da irgendwelche Kaninchen aus Zylindern kommen, wie die das machen. Aber bei den Seancen, da hat er dann immer das verstanden. Klappe auf und zu oder mit Spiegel oder was, ich kenne ja die Tricks nicht. Aber bei den Seancen hat er nichts gefunden, weil er Meinung, das klappt, bis sie dann irgendwann gemerkt haben, dass das alles Humbug ist. Aber das muss man eben durchschauen. Und seitdem ist eigentlich Spiritismus in der Wissenschaft erledigt, aber vorher nicht. Denn wenn Sie jemandem erklären aus dem 19. Jahrhundert plötzlich, dass es diese unsichtbaren Sachen wie Röntgenstrahlen, Radioaktivität und das alles gibt, das kann dem ja nur spiritistisch vorkommen. Also diese Mut, den die Curies hatten, den finde ich auch empfehlenswert. So, jetzt möchte ich aber so langsam zu meinem Hauptteil des Vortrags kommen. Also es dauert aber nicht so lange, nicht, dass Sie jetzt denken. Ich glaube, dass mit der Entdeckung der Radioaktivität und mit den Gedanken, die man sich darüber macht und mit den Schlussfolgerungen, die man dann zieht, etwas passiert, was man vielleicht durch einen saloppen Ausdruck so nennen könnte, dass man von nun an gezwungen ist, den Gedanken der Atome ernst zu nehmen. Den Gedanken der Atome, der ist uralt, das wissen Sie, der kommt so aus der griechischen Antike, dann ist er irgendwann im Mittelalter spielerisch behandelt worden, dann kommt er irgendwann bei der Chemie wieder auf, frühes 19. Jahrhundert. Aber alles spielerisch, nicht wirklich ernst. Ernst nehmen heißt den Gedanken zu fragen, wie denn ein Atom wirklich aussieht. Und eben, was ich eben gesagt habe, zu fragen, wie kann ich ein Atom so erklären, dass es nicht aus den Dingen besteht, die ich erklären will? Also wie kann ich dem Atom sagen, es hat noch keine Masse und es hat Ladung, wie kann ich das nicht machen? Das war die Frage. Und das geht natürlich dann in dieser Zeit sehr schnell und rasant voran. Und dann ist noch was anderes, also man muss das ernst nehmen und man muss plötzlich auch eine ganz andere Wirklichkeitsbeschreibung ernst nehmen. Sie erinnern sich vielleicht, in der Frühzeit der Physik gab es so die Newtonschen Gesetze, Maxwellschen Gesetze, die klingen alle so deterministisch, so als ob die Welt bestimmt ist, durch der Ablauf der Welt ist bestimmt durch diese Gesetze. Und danach wurde dann immer mehr gemerkt, das ist eigentlich gar nicht so, die meisten Gesetze sind statistisch. Aber das war so eine Statistik, wo der Zufall subjektiv war. In dem Sinne, dass ich einfach nicht wusste, wie viele Parameter ich kennen muss, um den Würfelgenau vorherzusagen oder so etwas. Es gab sozusagen eine Art von subjektiven Zufall, das akzeptierte man. Also es war Unkenntnis durch die Vielzahl der Einzelerscheinungen, die ich gar nicht in der Lage bin, kurzfristig zusammenzubekommen. Aber mit der Radioaktivität taucht etwas ganz Neues auf, nämlich ein objektiver Zufall. Wenn ein Atom zerfällt, können Sie einfach nicht sagen. Da ist offenbar irgendetwas, was stattfindet ohne Grund. Und die ganze Quantenmechanik hat plötzlich dieses Problem, dass da Dinge stattfinden ohne Kausalzusammenhang. Das nennt man dann, das war ja das, was dann Einstein später abgelehnt hat mit diesem legendären Satz, Gott würfelt nicht, den ja Bohr beantwortet hat, indem er gesagt hat, wir können Gott nicht vorschreiben, was er zu tun hat. Vor allen Dingen Einstein nicht, der ja gar nicht an ihn glaubt. Aber gut, aber das ist jetzt nur der Vorsprech, um auf die eigentliche Nachtseite in der Wissenschaft hinzuweisen, die man bei der Curie, glaube ich, gut sehen kann. Also ich hatte schon gesagt, ich glaube, man kann das hohe Lied der Aufklärung der rationalen Vorgehensweise der Wissenschaft singen. Man kann immer wieder Vorlesungen hören über die Logik der Forschung mit Falsifizierungen und so einem Quatsch. Aber ich glaube, dass die Wissenschaft damit überhaupt nicht erfasst wird, noch nicht mal im Ansatz. Und ich schlage deshalb vor, wir orientieren uns an einem Titel einer jüngst erscheinenden Biografie von Marie Curie. Die heißt auf Deutsch Marie Curie. Ja, toll. Das englische Original heißt Obsessive Genius. Also leidenschaftliches Genie. Also Genie aus Leidenschaft oder voller Leidenschaft. Und ich glaube, dass Marie Curie beides war. Genial und leidenschaftlich. Was heißt genial? Also es gibt ungefähr 428 Millionen Definitionen, 20 Bibliotheken, sie über das Wort des Genies. Und Sie wissen, dass der große Dichter Robert Musil in Mann ohne Eigenschaften seine Hauptperson das Mathematikstudium abbrechen lässt, als er in einer Zeitung von einem genialen Rennpferd liest. Also genial ist heute alles. Also wenn Beckenbauer einen Pass, nee, spielt nicht mehr, also einen genialen Pass ne, oder so, eine geniale Faust dafür. Nein, das ist natürlich nicht gemeint, sondern Genie hat irgendwas mit dem, bei Goethe ist Genie, das Wort steht für poetisch. Poetisch nicht jetzt im Sinne, dass sie ein Gedicht schreiben, sondern dass sie Poesis machen, also das hervorbringen. Also mit anderen Worten, genial ist jemand, der kreativ ist, ohne dabei logisch, sorgfältig und rational vorzugehen. Einfach so. Plötzlich von dem Innern heraus kommt irgendetwas aus Ihnen. Und diese Kreativität ist nicht zu stoppen. Sie können sich gewissermaßen nicht vornehmen, nicht kreativ zu sein. Sie können sich auch nicht vornehmen, nicht wissen zu wollen. Sie können sich auch nicht vornehmen, nicht Wissenschaft treiben zu wollen, wenn Sie von Herzen her Wissenschaftler sind. Sie können nicht nicht wissen wollen. Sie können nicht nicht Ideen haben wollen. Das geht nicht. Das können Sie einfach nicht. Das ist ein Muss. Also, oder wie der Komponist Schönberg sagte, Kunst kommt nicht von Können, sondern von Müssen. Und Wissenschaft auch. Wissenschaft kommt von Müssen. Wenn Sie Wissenschaftler sind, dann müssen Sie das treiben. Und bei der Curie ist das ganz offensichtlich. Das ist Leidenschaft. Und deshalb stürzt sie sich auf das, was damals untersucht wurde. Und wenn Sie das jetzt schauen, es ging damals um Atome, um Energie und dann später um Radioaktivität. Und das sind alles Begriffe, mit denen Sie leicht umgehen können. Jeder von Ihnen spricht von Atomen, ohne eine Ahnung zu haben. Jeder von Ihnen spricht von Energie, nur weil er nicht weiß, wo sie herkommt oder muss bezahlen. Und Sie sprechen alle gerne von Radioaktivität. Und was bedeutet das, dass Sie alle so leicht damit umgehen können, ohne das Wort zu verstehen? Es muss eine andere Quelle haben als die Vernunft, als den Verstand. Es muss eine andere Quelle haben als die Empirie. Und dann kann die Quelle nur Ihre Seele sein. Also Sie können es auch anders nennen, Ihr Bauch. Mir völlig wurscht, wie Sie das nennen. Jedenfalls, das muss irgendwo in Ihnen sein. Und der Ausdruck, den die Psychologie seit 1000 Jahren dafür benutzt, nennt man archetypisch. Das ist der Ausdruck, kommt von Platon her, der davon spricht, dass man bestimmte Argumente, also man kann nicht alles sagen, was man sagen will, weil bestimmte Voraussetzungen im Denken drinstecken, die nennt er archetypisch, also vorgegeben oder primordial, egal wie sie nennen wollen. Und bei Kepler kommt das auch wieder, dass er sagt, wie erkenne ich eigentlich etwas? Ich erkenne etwas dadurch, dass ich äußere Wahrnehmungen habe, die mit inneren Bildern in Übereinklang kommen. Und diese inneren Bilder sind archetypisch, die sind einfach da. Die sind mir gegeben, vorgegeben. Heute würde man sagen genetisch oder sowas ähnliches. Völlig wurscht. Und genetisch ist nur ein sinnloses Wort an der Stelle. Aber die sind irgendwie da, sind vorhanden. Und das Besondere des Archetypischen ist, dass sie damit umgehen können, dass wir alle damit umgehen können. Die einzige Erklärung, warum sie überhaupt keine Probleme haben, mit bestimmten Konzepten umzugehen, ist, weil sie archetypisch sind. Nicht, weil sie verständlich sind. Das Gehen ist auch so etwas Archetypisches. Welle ist archetypisch. Sie können keine Welle wirklich beschreiben, aber Sie wissen, dass Sie damit umgehen können, dass sie zu Ihrem Leben gehört. Und deshalb ist meiner Ansicht nach die eigentliche Aufgabe einer Wissenschaftstheorie besteht darin, die archetypischen Grundlagen einer Wissenschaft zu erkunden. Und Radioaktivität gehört dazu. Und deshalb ist die Curie leidenschaftlich. Weil in ihr ist das alles gewissermaßen ins Bewusstsein gedrungen und hält sie an der Arbeit. Und jetzt kommen wir zum Thema der Leidenschaft. Wie kann man denn Leidenschaft formulieren? Leidenschaft formulieren, was tut denn ein leidenschaftlicher Mensch? Offenbar ist ein leidenschaftlicher Mensch im Inneren ein glühender Mensch, was immer das Innere jetzt ist. Ich nehme mal nicht an, dass es der Magen ist oder die Knochen. Die Manager sagen ihr Bauch, sie sagen, die Mittelalter sprachen von der Seele. Also irgendwas in ihnen glüht, will raus, sie sind aufgeregt, nervös, ihre Herzfrequenz steigt, sie wollen etwas raus. Und sie stürzen sich dabei auf die Leute, sie strahlen nach außen. Und das ist dasselbe wie Radioaktivität. Das heißt, sie ist selbst radioaktiv. Das heißt, sie beschreibt sich selbst. Das heißt, was sie sagt, ist, dass das Verständnis des Lebens dadurch kommt, dass ich in den Atomen schon gewissermaßen die Vorgabe sehe. Das heißt, ich habe in mir ein aktives Zentrum, wie das Atom, das sich dauernd wandelt, das etwas wissen will, das nach außen abgibt. Und das ist auch die Grundidee überhaupt jeder Vorlesung. Ich bin jetzt in dem Sinne auch Radioaktivität. Das ist die Vorgabe von Michael Faraday, der gesagt hat, jede gute Vorlesung muss dafür sorgen, dass anschließend die Leute genauso entzündet sind wie der Vortragende, um dann anschließend hinauszugehen und dasselbe Licht auszustrahlen, was er ihnen vorher eingegeben hat. Das nennt man Weihnachtskerze. Aber ich habe Ihnen das jetzt nur gesagt. Und die Radioaktivität, die die Curie meint, erfasst sozusagen die ganze Physik, weil bei der Radioaktivität wandelt sich etwas um. Und was sich da bei der Physik umwandelt, ist ja der innere Kern durch die Radioaktivität. Das hatte ich gerade angedeutet. Der innere Kern der Naturwissenschaft war, Kausalerklärungen abzugeben. Und was die Curie sagt, durch die Radioaktivität und durch die atomaren Wissenschaften, ist da keine Kausalität mehr gegeben. Das heißt, sie müssen plötzlich akausal erklären. Sie müssen einfach so erklären. Da hat eine vollständige Transformation stattgefunden. Und da ist eben etwas, was nicht so gewollt war, was aber auch nicht, was auch gar nicht sich in irgendeiner Weise verhindern lässt, aber was die Leidenschaft auslöst. Und ich glaube, dass wir dieser Leidenschaft unterliegen. Das heißt, es kommt, das sind so Motive, energetische Schübe, die aus einer Sphäre kommen in uns, die wir nicht kontrollieren können. Wie Sie die jetzt nennen, ist mir völlig wurscht. Die hat jede Generation hat ja ihren eigenen Begriff dafür. Aber es ist jedenfalls etwas, was nicht rational ist, was in irgendeinem kollektiven Unbewussten vorhanden ist und jetzt sozusagen ins Bewusstsein drängt und was sie einfach leidenschaftlich und ununterbrochen tätig sein kann. Und ich persönlich glaube, dass es eine Nachzeit der Wissenschaft gibt, aus der diese großen Ideen wie Atome kommen, aus der diese großen Ideen wie Energie kommen, aus der sie ergehen, wie Transformation kommen, aus der auch solche Begriffe wie Doubletten oder so etwas kommen, das müsste man nur genau untersuchen. Denn rational kann man die zwar dann ausdrücken, aber die Faszination, die sich dann mit solchem rationalen Ausdruck verbindet, können sie nicht ausdrücken. Die können sie nur zur Kenntnis nehmen und sie können sich aber in sich selbst prüfen, welches dieser Ideen, der Konzepte bei ihnen rational ist. Und daraus folgt etwas Merkwürdiges, was die Curie gewusst hat, was sie ausdrückt in den kleinen Text, die ich geschrieben habe, was aber meiner Ansicht nach noch schöner ausgedrückt ist in dem Text von Robert Musil, Mann oder Eigenschaften, auf den ich schon hingewiesen habe. Der sagt nämlich an einer Stelle, es ist einfach nicht wahr, dass der Forscher der Wahrheit nachstellt. Tatsächlich ist es so, dass die Wahrheit den Forscher nachstellt. Er erleidet die Wahrheit. Und er erleidet sie, weil sie ihn aus der Nachtseite ununterbrochen nach vorne schiebt. Ich persönlich glaube, dass der eigentliche Antrieb des menschlichen Forschergeistes, auch der menschlichen Kunst, von der Nachtseite her kommt, den das, die bewusste Aufklärung gerne übersieht. Meiner Ansicht nach ist nur die Frage, wann wir endlich anfangen, von dieser Nachtseite Kenntnis zu nehmen oder ob wir im Dunkel der Selbsttäuschung verharren wollen.